Wir lesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 7 bis 14, zu dem Thema die Herrlichkeit des Gottessohnes, Teil 2. Und zu den Engeln spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme, zu dem Sohn aber. Dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äon des Äons, und der Herrscherstab der Geradheit ist Herrscherstab deiner Regentschaft. Du liebst Gerechtigkeit und du hast Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl neben deinen Gefährten. Und du, Herr, hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst und sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, wie ein Gewand, und sie werden verändert werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Aber zu welchem der Engel hat er jemals geredet? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Sind sie nicht alle amtende Geister, ausgesandt zum Dienst wegen derer, die im Begriff sind, die Rettung zu erben?
Ja, danke. Das Kapitel 1 des Hebräerbriefes ist ein gewaltiges Zeugnis, wie wir auch schon im ersten Teil gehört haben, für die göttliche Herrlichkeit von Christus, Jesus, unserem Herrn. Und im ersten Teil haben wir bereits unwiderlegbare Beweise auch für diese Herrlichkeit kennengelernt. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen, was da ganz besonders hervorgestochen ist. Wir haben in den ersten Versen gelesen, dass Gott zunächst durch die Propheten zu den Menschen gesprochen hat. Und dann heißt es, zuletzt sprach er im Sohn zu den Menschen. Und der Sohn ist ja das personifizierte Wort Gottes. Und deswegen war auch noch der Hinweis zu hören, dass nicht nur der Sohn, sondern auch auf vielerlei Weise zu den Menschen geredet worden ist. Und da haben wir dann kennengelernt, dass auch die sichtbare Schöpfung im Grunde seine Existenz deutlich macht. Und Gott ist also in keinster Weise unbezeugt geblieben, sodass niemand eine Ausrede hat und sagen kann, es gibt keinen Gott, gell? Wer halbwegs bei Verstand ist, sieht, dass das nicht stimmt. Ein ganz wichtiger Hinweis war dann im Vers 2, den wir gehört haben, nämlich, dass Gott durch seinen Sohn die Äonen gemacht hat, die Schöpfungszeiträume. Das heißt also, das Erschaffen der Äonen, zumeist wird das mit Zeitalter oder Welt übersetzt oder mit Ewigkeit, macht ja deutlich, dass Gott vorher existiert hat, ehe es die Ewigkeit gab. Gell? Und von daher sieht man, dass also das Wort ewig hier fehl am Platz ist, weil die Äonen eben Anfang und auch Ende haben. Und die Mehrzahl selber beweist es ja auch schon, eine Mehrzahl von Ewigkeit ist Unsinn, weil es kann nur eine Ewigkeit geben. Ein weiterer Hinweis, den wir hier gehört hatten im ersten Teil, war in den Versen 3 und 4, dass Gott sozusagen die Abstrahlung, oder dass der Gottessohn die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Und der Charakter, das ist wie ein Stempelabdruck seines Wesens. Also gibt es eine Übereinstimmung, eine Gleichheit. Im Grunde Sohn und Vater sind Wesens eins. Und in dieser Funktion hat er dann einen, wie es da hieß, vorzüglicheren Namen erhalten. Und dieses vorzügliche heißt eigentlich wirklich durchtragenderen Namen. Und es gibt keinen Namen, der durchträgt bis zum Ziel, außer der Name Jesu. Da hat ja auch Petrus hingewiesen, schon in seiner Rede in Apostelgeschichte 4, die da aufgezeichnet ist. Ja, und im Vers 5 beginnen dann 7 Zitate aus dem Alten Testament. Und das machen wir dann heute im zweiten Teil weiter. Und diese 7 Zitate, da wird auf die Vater-Sohn-Beziehung hingewiesen, die also schon im Alten Testament quasi prophetisch dargestellt worden ist. Und wir haben den Begriff des Zeugens dann noch kennengelernt und gemerkt oder gesehen, dass eigentlich die Wortwurzel im Griechischen von werden drin steckt. Das heißt, der Sohn wurde aus dem Vater. Und wie wir aus anderen Stellen wissen, ist er der alleinig gewordene, Johannes Kapitel 1, aus dem Vater. Es ist also nichts anderes aus dem Vater gekommen. Es gab ja eine Dreifachwerdung, die haben wir auch gesehen letztes Mal, nämlich aus dem Vater, aus der Maria und aus den Gestorbenen. Er ist dreimal geworden. Psalm 2, Vers 7 hat also eine dreifache Bedeutung. Er wird ja auch dreimal im Neuen Testament erwähnt. Gut, und der Hinweis dann am Ende, Vers 6, dass auch die Engel Gottes ihn anbeten werden, den Gottessohn, macht ja nochmal deutlich, dass er göttlichen Wesens ist, weil er hat ja selber gesagt, auch zum Teufel da bei der Versuchung, Matthäus 4, dass nur Gott angebetet werden darf. Wenn also die Engel Jesus anbeten, muss er Göttlichkeit besitzen, sonst wäre das Götzendienst. Meine alte Religion macht das ja weg, weil die glauben, dass Jesus nur ein geschaffener Engel ist. Den dürfen wir nicht anbeten. Gell? Aber da habe ich schon vor vielen Jahren gelernt, dass das Unsinn ist. Gut, wir haben den Text gehört. In der Fortsetzung wird nun anhand von vier weiteren Zitaten aus dem Alten Testament die Herrlichkeit des Gottessohnes weiter unterstrichen oder bestätigt. Das heißt hier im Vers 7, den ersten Vers von unserem Text heute. Und zu den Engeln spricht er, und jetzt kommt das vierte Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus Psalm 104, Vers 4. Zu den Engeln spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Der aufmerksame Bibelleser wird jetzt überlegen, wo ist das schon mal passiert? Und wenn es um das Feuer geht, dann denke ich an Mose am Dornbusch. Der Dornbusch, der nicht verbrannte. Und das sehen wir hier, dass Gott sozusagen einen Engel zu Feuer gemacht hat, der eben an diesem Dornbusch als Feuer aufgetreten ist. Gesprochen hat dort der Herr, nicht der Engel. Und wenn es um Wind geht, da denke ich an die Überfahrt am See Genezareth, als Matthäus 8 wird es beschrieben, als Jesus mit seinen Lernenden im Boot saß und er hat geschlafen und dann kam der Wind und die hatten alle Angst, gell, jetzt gehen wir unter und er schläft da. Und dann haben sie ihn geweckt und was hat Jesus gemacht? Er hat dem Wind befohlen, dass er aufhört. Das war auch ein Engel, gell? Also er hat seine Engel zu Winden gemacht, sagt der Hebräerbrief, das war ein solcher Engel. Dann haben wir noch andere Hinweise. Ich denke an die Gefangennahme Jesu in Gethsemane, Matthäus 26, wo da Petrus dann dem einen Knecht da das Ohr mit dem Schwert abhaut und der und Jesus sagt dann, steck dein Schwert wieder weg. Wenn ich wollte, könnten jetzt alle Engel mir zur Seite stehen. Also die Engel sind auch hier Diener, weil im Hebräer 1, 7, wie eben gehört, er macht seine Engel zu Dienern, zu Winden, zu Feuerflamme, zu Dienern. Und am Ende von dem Kapitel heute im 14. Vers kommen wir ja nachher noch hin. Da heißt es dann, dass die Engel denen dienen, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Kannst du mal überlegen, wer das sein könnte. Nach dem Motto, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Gut, das alles ist aber kein Vergleich. Also diese Engeldienste sind kein Vergleich mit der Stellung des Gottessohnes. Deswegen sagt ja hier der Vater selber zum Sohn dann im Vers 8, und hier kommen wir wieder zu einem Zitat aus dem Alten Testament, nämlich Psalm 45, 7, da sagt der Vater zum Sohn, dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äonen des Äons, und der Herrscherstab der Geradheit ist Herrscherstab deiner Regentschaft. Also der Vater sagt zum Sohn, dein Thron, oh Gott, das heißt, er bezeichnet ihn als Gott. Jetzt steht hier im Griechischen ein Artikel und meine alte Religion hat das dann so gemacht, die hat gesagt, sie hat das wegübersetzt und hat gesagt, Gott ist dein Thron. Gell? Also das heißt, Jesus sitzt auf Gott oben drauf, gell? Wenn ich sage, Gott ist dein Thron. Die haben übersehen, dass in der griechischen Grammatik, und ich habe hier, wenn die Druckausgabe dann erscheint, könnt ihr das nachkontrollieren. Ich habe alleine 4 griechische Fachbücher konsultiert dazu, die eindeutig sagen, dass der Artikel, wenn er im ersten Fall steht, als Vokativ gebraucht wird, also als Ausruf. Deswegen muss ich hier schreiben, wie das eine vernünftige Übersetzung auch macht. Dein Thron, o Gott, wenn nicht der Gott, gell? Weil der Artikel hier nicht als Artikel steht, sondern als Vokativ. So, und das, der Psalm 45, wo das Zitat herstammt, ist ein Hochzeitslied auf den König und ein messianischer Psalm. Das heißt, das Gottsein, von dem hier die Rede ist, weist auf die Erfüllung in Christus Jesus hin. Da diese Bezeichnung hier auch in dem Psalmen niemals auf einen menschlichen König angewandt worden ist. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass es eben hier eine prophetische Darstellung des Gottessohnes ist, im Psalm 45. Dass der Gottessohn von seinem Vater als Gott bezeichnet wird, ist also auch eine logische Folge aufgrund der Wesenseinheit, die wir ja schon im ersten Teil hier besprochen haben. Und diese Tatsache wird auch an anderen Stellen der Schrift bestätigt. Und ich habe sie ja weitgehend schon im ersten Teil behandelt, möchte aber nochmal die wichtigsten Stellen hervorheben, quasi als kleine Wiederholung. Denn der erste Vers ist zum Beispiel Johannes 1, Vers 1. Wo es ja heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war zu Gott hin und Gott war das Wort. Also hier wird ja der Wortsohn als Gott bezeichnet und von daher ist das, das kann man ja nicht wegmachen, gell? Dieser Wortsohn ist von göttlicher Herrlichkeit und die Göttlichkeit als ist sozusagen als personifiziertes Wort Gottes wird er ja hier bestätigt mit seiner wesenhaften Göttlichkeit. Und wir haben auch über Römer 9, Vers 5 gesprochen. Das ist ja ein Text, wo die Gegner der Göttlichkeit und auch die, die das vielleicht nicht so wichtig finden, hier auch eine Satzumstellung vornehmen, um das wegzumachen. In Römer 9, 5 heißt er, er spricht Paulus von den Israeliten und er sagt hier, denen die Väter sind und aus denen gemäß dem Fleisch der Christus ist, der über allen Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Also Christus ist in seiner Göttlichkeit ein Gesegneter. Durch geschickte Satzumstellung wird das ganz nachkontrollieren, vielleicht in deiner Bibel, ja, wird das weggemacht, sodass man diese Göttlichkeit hier nicht mehr erkennen kann. Das heißt, durch eine andere Kommasetzung steht dann hier, dass Gott der Gesegnete ist und das Gott wird in Ephesus bezogen, was aber hier, wenn ich das korrekt wiedergebe, aus dem griechischen Grundtext eindeutigen Christusbezug hat. Dann gibt es noch einen Text, Titus 2, Vers 13, der auch missbraucht wird, indem man Satzumstellungen macht oder nee, an der Stelle wird ein Artikel hinzugefügt, der dort nicht hingehört. Titus 2, Vers 13 heißt es, sagt Paulus, wir sind empfangsbereit für die glückselige Erwartung und für das Auferscheinen der Herrlichkeit, Achtung, des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Also hier stehen zwei Artikel oder zwei Titel, nicht zwei Artikel, zwei Titel und ein Name. Zwei Titel und ein Name. Und jetzt die Leute, die dagegen sind, die fügen jetzt hier einen Artikel ein. Dann heißt das hier der große Gott und der Retter von uns, Jesus Christus. Das gehört aber da nicht hin. Im Grundtext steht kein Artikel. Da steht Gott und Retter Jesus. Also zwei Titel, ein Name. Ohne Artikel. Also wer hier einen Artikel einfügt, macht die Göttlichkeit Jesu weg. Und die gehört aber dahin. So, und dann Hebräer Kapitel 1, Vers 10, der wird ja nachher noch ausführlich behandelt gegen Ende des Wortdienstes. Da geht es ja darum, dass der Vater den Sohn als Schöpfer bezeichnet und sagt zu ihm, du Herr hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Also der Vater bezeichnet den Sohn als Schöpfer und das Originalzitat, also das Zitat ist im Originaltext, es steht das in 102, Psalm 102, Vers 26. Und dort zeigt ja uns das Alte Testament, wer der Schöpfer ist. Und wenn ich jetzt das richtig verstehen soll, muss ich Hebräer Kapitel 1 nehmen. Wenn der Vater zum Sohn sagt, du bist Schöpfer, dann bin ich weiß, wer im Psalm als Schöpfer bezeichnet wird. Das heißt, der Schöpfer im Alten Testament ist Jesus, weil das Neue Testament mir sagt, der Vater hat ihn als Schöpfer bezeichnet, in Vers 10 von Hebräer Kapitel 1. Das heißt, im Kapitel 3, Vers 4 vom Hebräerbrief wird ja der Grundsatz dann erklärt, wo es heißt, dass jedes Haus von jemandem erbaut wird, der aber alles erbaut hat, ist Gott, steht da. Der alles erbaut hat, ist Gott. Wenn der Erbauer nach dem Vaterwort Jesus ist, dann muss also Jesus Gott sein, weil er alles gemacht hat. In Hebräer 3, Vers 4, muss zweimal lesen, damit du das verstehst. Das heißt also, der alles gemacht hat, war der Sohn. Also ist der Sohn der Schöpfer. Das ist sein göttliches Wesen, hat der Vater deutlich gesagt. Eine der mit schönsten Stellen, damit komme ich dann zum Schluss für dieses Stück, ist ja 1. Johannes 5, 20. Da haben wir ja folgenden Hinweis. Wir nehmen aber wahr, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben, also verborgenes Gottesleben. Was brauchst du, um das zu verstehen? Steht hier die Denkart, die dir geschenkt gekriegt hast. Also wer hat uns eine Denkart gegeben, dass wir das erkennen können? Und nur wer diese Denkart geschenkt bekommen hat, wird auch den Wahrhaftigen erkennen. Und jetzt kannst du Umkehrschluss machen, wer hat den Wahrhaftigen erkannt? Dann weißt du, wer die Denkart hat oder auch nicht. Ja. Gut, und deswegen ist auch klar, dass Jesus in seinem sogenannten hohen priesterlichen Gebet ja sagen konnte, Vers Johannes 17, 22, 23, wo er sagt, ich habe ihnen, nämlich seinen Leibesgliedern, die Herrlichkeit gegeben, welche du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie hinein in eins vollendet worden seien, auf dass der Kosmos erkenne, dass du mich sandest und sie liebst, so wie du mich liebst. Wesenhafte Einheit von Vater, Gott und Leibesgliedern. Ja, da bleibt dir die Luft weg. Gell? Das kann man sich kaum vorstellen. Aber genauso ist es. Also die Herrlichkeit des Gottessohnes ist auch die Herrlichkeit der Leibesglieder. Und als Jesus nach seiner Auferstehung seinen Lernenden erschien, die haben sich ja versteckt, haben die Tür zugemacht und er ist dann durch die Zugetür da zu ihnen gekommen. Da der Thomas war ja ungläubig, er wollte Beweise haben, dass es auch Jesus ist. Und als er das begriffen hatte, da hat er dann zu ihm gesagt, mein Herr und mein Gott, gell? Johannes 20, Vers 28. Also die Göttlichkeit Jesu ist unbestritten. Wer genau hinschaut, kann das deutlich erkennen. So, und im nächsten Vers unseres Textes, nämlich Vers 9, spricht der Vater weiter zum Sohn. Und er sagt hier, du liebst Gerechtigkeit und du hast, also hassen, gell? Nicht haben, du hast Ungerechtigkeit, darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl neben deinen Gefährten. Der Vater nennt den Sohn hier erneut Gott im nächsten Vers. Und das ist die gleiche Stelle ohne Artikel, also Artikel im Nominativ, als Vokativ. Er sagte zu ihm, dein Gott, oh Gott, hat dich gesalbt. Und jetzt weist er auf die Salbung hin. Wer ist denn gemäß dem Alten Testament gesalbt worden? Was ist denn die Salbung? Die Salbung im Alten Testament, da waren die Propheten waren gesalbt, der König war gesalbt und der Priester, die drei. Beispiel 1. Könige 19, da hat Elia den Elisa gesalbt als seinen Nachfolger. Oder wenn wir an die Könige denken, 1. Samuel Kapitel 10 wurde Saul gesalbt und im Kapitel 16 der David. Das hat Samuel gemacht. Und interessant ist hier, den Saul hat er mit einer Flasche gesalbt und den David mit einem Horn. Das ist ein extra Thema, gell? Also die Flasche hat irdischen Bezug und das Horn hat himmlischen Bezug. Da weißt du schon die Wertigkeit des Königs anhand der Salbung zu erkennen. Und jetzt ist interessant, dass auch Jesus dreimal gesalbt worden ist, nämlich zum König, zum Priester und zum Propheten. Und die Reihenfolge bei Jesus, die war wie folgt. In Lukas Kapitel 7 wird uns beschrieben, wie er bei Simon, dem Pharisäer, zu Beginn seines Dienstes, in dem seinem Haus saß, und da kam eine Frau, die nicht näher beschrieben wird, und hat seine Füße mit Öl gesalbt. Das war zu Beginn seines Dienstes, also hier kann man sagen, war die Salbung für ihn zum Propheten. Gegen Ende seines Dienstes, 6 Tage vor dem letzten Passa, was er mitgefeiert hat, da war er bei Lazarus, das ist Johannes Kapitel 12, da war er bei Lazarus und da geschah die Salbung seiner Füße durch Maria. Und danach, was war dann? Unmittelbar danach ist er auf dem Eselsfüllen in Jerusalem als König eingeritten. Also hier war die Salbung zum König für ihn. 4 Tage später, nämlich 2 Tage vor dem letzten Passa, Matthäus 26, Markus 14, saß er bei Simon dem Aussätzigen. Das war nicht der beim ersten Mal, gell? Er hieß auch Simon, das war ein Pharisäer. Der letzte Simon war ein Aussätziger. Und da geschah die Salbung seines Hauptes durch eine Frau, die auch nicht näher beschrieben wird. Und hier, kann man sagen, war das der kurz vor Antritt seines himmlischen Priestertums. Also haben wir hier auch bei Jesus die dreimalige Salbung, König, Priester und Prophet. Und alle drei Ämter sind also hier im Gottessohn im Grunde zur Vereinigung gekommen. Das haben wir schon mal im Sahaja beschrieben. Die Stelle habe ich aber jetzt nicht hier, fiel mir gerade so ein. Gut, also, und da wird auch immer deutlicher, wie die Göttlichkeit des Gottessohnes an Bedeutung gewinnt. Und wenn ich jetzt den Vers 10 von unserem Text von heute nehme, da kommt das 6. Zitat aus dem Alten Testament. Wenn er sagt hier, zum Vater zum Sohn sagt, du, Herr, hast gemäß Anfänglichen die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Das kommt aus Psalm 102, Vers 26. Und jetzt erklärt uns der Geist erneut, wer der im Alten Testament genannte Schöpfer ist, nämlich der Gottessohn, durch den auch die Äonen, wie wir im Vers 2 gelernt haben, geschaffen worden sind. Wer sind denn hier die Anfänglichen? Die Dauerübersetzung sagt Anfangseiende. Ach gut, im Grunde steht das Wort für Anfang, okay, aber in der Mehrzahl. Man müsste also korrekterweise übersetzen Anfänge. Das passt aber nicht, gell? Macht keinen Sinn. Wenn wir aber davor das Wörtchen kata nachnehmen, das heißt herab oder in jeder Beziehung oder gemäß in einer deutschen Übersetzung, je nach Satzstellung, dann würde das also hier heißen, du hast gemäß Anfängen gemacht, aber diese Satzstellung personifiziert, werden wir gleich noch sehen, personifiziert diesen Anfang. Das heißt, durch das Gemäß, was davor steht, muss man jetzt sagen, du hast gemäß Anfänglichen oder Anfangsseienden die Himmel und die Erde gemacht. Würde also bedeuten, es gibt, hier wird der Grund genannt, warum Gott die Schöpfung ins Dasein gerufen hat, nämlich für diese Anfänglichen. Wer sind die Anfänglichen? Ja, das sind hochrangige Engel. Und jetzt, um das zu verstehen, musst du mal in das Alte Testament gucken, da wo das herkommt. Der Hebräerbrief zitiert auch Psalm 102, Vers 26. Was steht denn im Psalm 102, Vers 26? Die Elberfelder schreibt, du hast einst die Erde gegründet und diese Himmel sind Werke deiner Hände. Da kann ich nichts erkennen. Da steht nicht einst. Da steht im Hebräischen le panim. Das L heißt für und panim heißt Angesicht. Das heißt, ich muss hier ein panim Angesicht nach Mehrzahl. Ich muss also sagen, du hast für Angesichter die Himmel und die Erde gegründet. Das sind dieselben wie die Anfänglichen, wo der Hebräerbrief von spricht, weil er das hier zitiert, im Griechischen. Gell? Im Griechischen sind es die Anfänglichen, im Hebräischen die Angesichter. Wer sind die Angesichter? Natürlich hochrangige Engel. Deswegen müsste also hier sagen, du hast für Angesichter Himmel und Erde gegründet. Und die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, macht das richtig. Die schreibt nämlich im Griechischen hin, gemäß Anfänglichen. Aber alle anderen Übersetzungen, kannst du jede deutsche nehmen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die schreiben am Anfang einst und was denn alles so einfällt und machen damit diese Wahrheit weg, nämlich dass die Himmel und die Erde für Engel geschaffen worden sind, zur Belehrung der Engel. Das ist der Grund. Und ich will euch das noch mit einem anderen Text beweisen. Im Vergleich, nämlich in Kolosser 2, Vers 15, da heißt es, auf diese Weise hat er die Anfänglichen und die Autoritäten völlig entkleidet, weil er Jesus an das Holz hat nageln lassen und hat sie öffentlich zur Schau gestellt, triumphierend über sie. Was schreibt hier die Elberfelder? Da steht dieselbe Kombination mit den Anfänglichen, gell? Die Anfänglichen. Und Elberfelder schreibt, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Jetzt schreiben sie plötzlich Gewalten hin, die Gewalten, also sie meinen die Engelwelt, gell? In Kolosser 2, 15 meinen sie die Engelwelt, aber in Hebräer 1, Vers 10, da machen sie das weg und im Psalm auch, gell? Und von daher hast du hier den Beweis dafür, dass Elberfeld gewusst hat, was das ist, dass sie hätten hinschreiben können, Gewalten wegen mir, im Psalm 102, 26. Haben sie aber nicht gemacht, schreiben sie einst hin. Gell? Verstehe, wer will. Also die Übersetzung nach Gewalten beweist, dass also auch die Elberfelder gewusst hat, ich habe jetzt die anderen nicht noch da. Das würde zu weit führen. Könnt ihr selber machen, wenn euch das interessiert. Dass wir also wissen, um wen es dabei geht. Und das ist ein ganz wichtiger Lehrpunkt des Wortes Gottes, weil hier erfahren wir, dass die gesamte Schöpfung durch den Sohn ins Dasein kam zum Zweck der Belehrung der unsichtbaren Welt. Und da habe ich die Erklärung für mich persönlich, weil alles, was in dieser Welt geschieht, alles, was mit der Ekklesia geschieht, alles, was mit mir geschieht, ist ein Lehrbeispiel für die Engelwelt. Und damit das auch das Neue Testament bezeugt, da will ich euch noch zwei Verse vorlesen. Wir haben einmal den Hinweis von Paulus in 1. Korinther 4, 9, wo er sagt, denn ich meine, dass Gott uns, den letzten Aposteln, bescheinigt, wie Todbestimmte zu sein, da wir dem Kosmos ein Schauspiel wurden, sowohl Engeln als Menschen. Ja, was ist ein Schauspiel? Da ist eine Bühne, die ist hell erleuchtet, und der Zuschauerraum ist abgedunkelt, und dann gucken die Leute alle auf die Bühne, weil sie das Schauspiel verfolgen. Gell? Also wenn wir hier, er sagt die Apostel, und damit meint er ja auch uns mit, wenn wir hier ein Schauspiel sind für Engel und Menschen, das heißt, dann stehen wir auf der Bühne und die wollen von uns was lernen. Und Epheser 13 ist für mich der zweite Schriftbeweis, wo er sagt, Paulus schreibt, auf das nun den anfänglichen, also hochrangigen Engeln und Autoritäten, wo in den aufhimmlischen Bereichen durch die Versammlung, durch die Ekklesia, die vielbundige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also die lernen von uns. Wir zeigen denen die vielbundige Weisheit Gottes. Also, und von daher ist klar, dass die Schöpfung und zuerst die Ekklesia sozusagen Darsteller des Gotteswillens sind für die unsichtbare Welt. Ja, eine korrekte Übersetzung des Grundtextes zeigt uns also hier, warum oder wie Gott seine Heilsgeschichte inszeniert aufgrund seiner Schöpfung. Die nächsten beiden Verse, 11 und 12 in unserem Text, zeigen uns nun das Verhältnis des Schöpfers zu seiner Schöpfung. Es heißt hier, sie, nämlich die Himmel und die Erde, werden untergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie ein Mantel wirst du sie verändern, wie ein Gewand, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist dasselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Ja, der Vater Gott und der Gott Sohn sind und bleiben unveränderbar. Die waren vor 1. Mose 1, Vers 1 da. Und die werden auch nach Erfüllung der Enthüllung Kapitel 21 und 22 noch da sein. Aber die Schöpfung im Gegensatz dazu, die hat sich ständig verändert. Hier empfehle ich euch mal das Thema, die vier Kosmen euch anzugucken. Und wie im Laufe der Heilsgeschichte viermal sozusagen der Kosmos sich geändert hat. Und das kannst du im Internet auf meiner Seite lesen oder im Bibelthemenbuch, was weiß ich, wo überall. Ich glaube, ich mache das hier, wenn das gedruckt wird, auch in den Anhang nochmal kurz rein. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher, ist auch nicht so schlimm. Gut, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Gut, und diesen Stand, um den es hier geht, den hat Gott niemals irgendeinem Engel verliehen. Hier geht es nur um den Gottessohn. Kein Engel hat diese Stellung jemals gehabt. Und deswegen, im Vers 13 sagt er ja nun, jetzt kommt das siebente Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 110, Vers 1, zitiert er jetzt, Psalm 110, Vers 1, da heißt es, aber zu welchem der Engel hat er je geredet? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Psalm 110, Vers 1. Also die Größe, Macht und Würde, die dem Gottessohn zuteil wird, ist niemals einem Engel zugeordnet worden. Und in einzigartiger Weise singt also hier auch der Psalm 110, die Messianität Jesu. Der Sohn sitzt zur Rechten Gottes. Das steht öfters auch in der Mehrzahl. Das heißt, es ist nicht nur die rechte Seite, sondern auch die Rechtsgrundlage, aus Rechtsgrundlagen, könnte man sagen, sitzt er dort. Und er befindet sich demnach über allen Engeln, weil dort hat noch nie ein Engel gesessen und wird auch nie ein Engel sitzen. Also die Engel der zweiten Ordnung, das sind nämlich Leibesglieder. Aber das ist ein anderes Thema. So, und am Ende des Verses finden wir noch einen wertvollen heilsgeschichtlichen Hinweis. Die Feinde Gottes werden wohin gebracht? Zum Schemel seiner Füße. In der hebräischen Sprache heißt der Schemel Hadom. Und interessanterweise, das Blut heißt auch, wenn das H ist ja auch ein Artikel, heißt Hadam. Im Hebräischen gibt es ja keine Selbstlaute, gibt es ja nur Mittellaute. Konsonanten. Also nach den Konsonanten wird es beides gleich geschrieben. Hadom, Hadam. Wo legt also Gott seine Feinde hin? Wenn er sagt, zum Schemel deiner Füße, würde also heißen, in dein Blut. Was wird im Blut gemacht? Im Blut wird alles gereinigt, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 9, 22. Ja, das ist für mich Evangelium. Im Blut Jesu wird alles gereinigt. Das ist Gottes Ziel. Und genau das steht hier. Auch die Feinde werden im Blut Jesu gereinigt. Gut, und damit wären wir beim letzten Vers von unserem Text von heute, wo dann der Hebräerbrief noch sagt, von den Engeln, sind sie nicht allesamt Geister ausgesandt zum Dienst wegen derer, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Hier geht es um die gehorsamen Engel der Rechten natürlich. Sie sind sozusagen der Gegenwart Gottes und dienen auch priesterlich, vor allem an denen, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Ist jemand hier, der Begriff ist, die Rettung zu erben? Oder sind wir vielleicht gerettet? Einige nicken, gell? Dann haben die Engel doch gar nichts mit uns zu tun. Also helfen die Engel denen, die im Begriff sind, die Rettung zu erben. Wenn du die Paulusbriefe liest, dann merkst du, wie Paulus sozusagen oder wie die Bedeutung der Engel in seinen Briefen zurückgeht. Er zeigt, dass wir über den Engeln stehen. Er zeigt, dass die Ekklesia offensichtlich die Hilfe der Engel nicht mehr braucht. Wenn du in Christus bist, wozu brauchst du dann einen Engel? Dann sind wir in der höchsten Autorität, die es gibt, zusammen mit dem Vater in der Wesenseinheit nach Johannes Kapitel 17. Gut, also, die Engel sind Diener für alles, was außergöttlich ist. Und da wir Wesenseins mit ihm sind, gehören wir nicht dazu. Ich kann das nur glauben, weil das hier steht. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht flippt man da aus. Gell? Gut, also, was für den Ungläubigen reiner Zufall ist, ist also für den Glaubenden Gottes Führung, weil er weiß, dass die Engel Dienste leisten, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Und damit wir noch ein paar Beispiele dafür haben, will ich euch noch ein paar nennen. Im Alten Testament, in 1. Könige 22, ist eine Geschichte, wo der Prophet Micha eine Vision hat. Und da heißt es, er sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand um ihn ja, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und dann hat Gott gefragt, wer wird denn den König betören? Und da hat einer von den Geistern sich gemeldet und hat gesagt, ich mach das, gell. Und dann schickt Gott den Geist dahin. Also der Geist hat hier heilsgeschichtlich sozusagen im Auftrag Gottes gehandelt und hat den König betört. Oder im Alten Testament auf der Erde, da gab es eine interessante Geschichte. Da war der Elisa, der sollte das Heer von Aram da gefangen nehmen und sein Diener hatte Angst. Und da hat dann Elisa gebetet und hat gesagt, zu Gott, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Und da hat der Herr die Augen des Dieners geöffnet und es siehe, der ganze Berg war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Da hat er die ganze Engelmacht gezeigt. Und da hat der Diener dann, was sich wahrscheinlich beruhigt, hat gesagt, die mit uns sind mehr, gell, als das Heer von Aram. Die waren dann auch blind und er hat sie dann zurückgeführt. Oder ich denke an Daniel in der Löwengrube. Was hat er gesagt? Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen des Löwen verschlossen. Also es gibt viele Beispiele dafür im Alten Testament, im Himmel und auf der Erde. Wie sieht es im Neuen Testament aus? Ja, da haben wir einmal die Engeldienste in der Enthüllung. Die will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das ist etwas schwieriger. Aber es gibt einen sehr schönen Text auch noch von Paulus, den er der ersten Versammlung geschrieben hat, die er gegründet hat, nämlich die Thessalonicher, 2. Brief, Kapitel 1, 6 bis 8, wo er sagt, von dem Engelgerücht, er sagt, so wie es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, Drängnis zu vergelten und euch den Bedrängten Entspannung mit uns in der Enthüllung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Vermögensmacht und einer Feuerflamme, nämlich denen Rechtsausführung gebend, die Gott nicht wahrnehmen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Christus nicht gehorchen. Also Gerichtsengel, gell, sind auch Diener Gottes für diesen Zweck. Und wenn ich an die Erde denke, im Neuen Testament, da gab es mal einen Propheten, Philippos, und den ist ein Engel erschienen, der hat gesagt, Apostelgeschichte 8, gell, der hat gesagt, geh mal dahin. Da war der Kämmerer, der Kantag auf seinem Wagen, hat Jesaja gelesen und hat es nicht verstanden, und dem Philippus sollte dem helfen. Also ein Engel des Herrn hat dann zu ihm geredet, hat ihn dahin geschickt. Also Engeldienste gibt es auch hier auf der Erde im Neuen Testament. Oder wenn ich an Petrus denke, der da bei Simon auf dem Dach saß und sollte zu Cornelius gehen, da ist vorher ein Engel zu Cornelius gekommen, Apostelgeschichte 10, und hat zu dem gesagt, dass eben der Petrus ihn besucht, und hat ihn darauf vorbereitet. Also ein Engel war bei dem Cornelius, dem italienischen Hauptmann, um ihn auf den Besuch von Petrus vorzubereiten. Ist das alles Himmel und Erde, Engeldienste? Nee, das geht auch unter die Erde, wenn wir in den Hades gucken. Also es gibt auch im Hades sowas. Ich denke an die Begebenheit Lukas 16 mit dem armen Lazarus. Gell? Was heißt da? In Lukas 16, 22 geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in den Schoß Abrahams gebracht wurde. Aber auch der Reiche starb und wurde begraben. Die Geschichte kennt er ja. Also auch Engeldienste unter der Erde. Philipperbrief sagt ja, Paulus, alle Knie werden sich beugen, gell? Der himmlischen, irdischen und unterirdischen. Wie die das machen, ja? Die unterirdischen. So, also waren etliche Beispiele für Engeldienste, die wir aber auseinanderhalten müssen. Wer dient hier wem und warum? So, damit wäre ich eigentlich am Ende. Deswegen könnte man hier zusammenfassend feststellen, dass der Gottessohn die Engel bei weitem überragt. Ebenso wird im Hebräer Kapitel 1 seine Göttlichkeit und Herrlichkeit auf eindrückliche Weise geschildert. Dem kann niemand, der das Wort Gottes als inspiriert ansieht, widersprechen oder ausweichen. Das ist sowas von eindeutig. Also unser Herr und Haupt, Christus Jesus, ist von herrlicher, göttlicher Größe. Und ja, möge diese Erkenntnis nach vielen geschenkt werden. Amen. Thank you.